Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Weihnachten und moderne Lyrik. Das scheint auf den ersten Blick ein Widerspruch zu sein. Denn ist nicht Weihnachten bei uns das Fest mit den meisten Gefühlswerten? Und ist nicht andererseits moderne Lyrik weiter denn je entfernt von einer gefühlsbetonten Dichtung?
Mit diesen Worten wurde vor 60 Jahren, am 11. Dezember des Jahres 1964, eine Deutschlandfunksendung eröffnet vom gerade eben gehörten Kollegen Dieter Hasselblatt. Am Mikrofon heute ist wiederum, Sie hören es, Jan Dries, und ich freue mich, Sie durch eine Weihnachtsausgabe des Büchermarktes zu begleiten, die entlang der 1964 gespielten, damals als modern geltenden Gedichte fragt, welche Stimmungen und Erinnerungen, welche Bilder und Zeiten einst aufgerufen wurden in der Lyrik von Christine Lawand, Konrad Weiß, Karl Zuckmeier und einigen anderen mehr. Die Sendung ist eine Aufzeichnung aus der Adventszeit dieses Jahres, und zugeschaltet aus Berlin sind Maren Jäger, ich grüße Sie.
Guten Tag.
Und Helmut Böttiger, frohe Weihnachten in die Hauptstadt.
Guten Tag.
Dieter Hasselblatt hat eine kleine Sendung zusammengestellt mit eingelesenen Gedichten, die wir nun in der damaligen Fassung bringen werden. Darin eröffnet Rainer Maria Rilke mit diesem, wenngleich gekürzten Stück, vor Weihnachten 1914. Bitte sehr.
Da kommst du nun, du altes, zahmes Fest, und willst an mein einstiges Herz gepresst getröstet sein. Ich soll dir sagen, du bist immer noch die Seligkeit von einst, und ich bin wieder dunkles Kind und tu die stillen Augen auf, in die du scheinst. Gewiss, gewiss. Doch damals, da ich's war und du mich schön erschrecktest, wenn die Türen aufsprangen und dein wunderbar nicht länger zu verhaltendes Verführen sich stürzte über mich wie die Gefahr zu starker Freuden, damals selbst empfand ich damals dich. Um jeden Gegenstand, nach dem ich griff, war Schein von deinem Scheine. Doch plötzlich ward aus ihm und meiner Hand ein neues Ding, das bange, fast gemeine Ding, das Besitzen heißt. Und ich erschrak. O, wie doch alles, ehe ich es berührte, so rein und leicht in meinem Anschauen lag. Und wenn es auch zum Eigentum verführte, noch war es keins. Noch haftete ihm nicht mein Handeln an, mein Missverstehen, mein Wollen, es sollte etwas sein, was es nicht war. Noch war es klar und klärte mein Gesicht. Noch fiel es nicht, noch kam es nicht ins Rollen, noch war es nicht das Ding, das widerspricht. Da stand ich zögernd vor dem wundervollen Uneigentum. Da war es mir genug. Da trug es mir die Augen im Gesicht. Dich meint ich nicht, du Fest, das schenken mag, das gebe ich es.
Rainer Maria Rilke mit Vor Weihnachten 1914. Helmut Böttiger, was ist denn dieses wundervolle Uneigentum, von dem Rilke hier spricht?
Ja, das ist ein typischer Rilke. Er hat ja gern diese Begriffsbildungen, wo er so mit Substantiven herummacht. Und er erzielt gern Wirkung durch solche Formeln, die nach so etwas wie poetischer Wissenschaft klingen. Und es ist interessant, dass er Weihnachten 1914 auch schon so als ein Konsumfest gezeichnet wird. Und Rilke prangert dieses Fest des bloßen Konsums an. Das könnte eigentlich sehr aktuell sein, aber es ist in einer rilkischen Sprache, und er stellt gegen dieses bloße Besitzdenken, dass Geschenke sofort in Besitz übergehen, da stellt er etwas anderes, das nicht so leicht zu greifen ist. Also Uneigentum ist nicht einfach nur das Gegenteil von Eigentum, sondern das ist die Negation schlechthin. Und er stellt da etwas dagegen mit Himmel und Engeln. Und er nennt es in diesem Gedicht, das ja jetzt sehr gekürzt war, den reinen Raum. Und der reine Raum und Rilke, das ist so eine Verschmelzungseinheit. Und es gibt da diese schöne Wucht, dicke Zeile, die erklärt, warum Rilke so im Lauf des 20. Jahrhunderts zu so einem Mythos wurde, mit so Formeln wie, nie nimmt sie wieder der reine Raum. Und Weihnachten ist der Anlass, sich dem zu entziehen, dem Weltlichen und dem, was Rilke das weltische Gedränge nennt.
Was macht denn Weihnachten mit dem lyrischen Ich in Rilkes so wunderlich zurechtgekürztem Stück? Herr Böttiger hat es ja gerade schon angedeutet, Maren Jäger.
Ja, Hasselblatt legt ja für seine Sendung die erste Schlussfassung des Gedichts vom Dezember 1914 zugrunde. Rilke hat für den Erstdruck dann noch zwei Teile ergänzt und Teil 1 fragmentartig mit dem Uneigentum und 5 Auslassungspunkten enden lassen. Aber das alte, zahme Fest, was hier angesprochen wird, zwingt das offenkundig erwachsene Ich in eine Selbstbefragung. Dieses Fest will getröstet sein, will gelobt werden, geliebt werden, will beschworen werden als Seligkeit von 1, die das 1914er Ich ja auch noch empfindet, sie aber abgleicht mit der Überwältigung, dem Erschrecken des Kindes, des damals Ich, für das jedes Ding durch die Weihnachtsfreude verklärt war. Also das Gedicht schwebt gewissermaßen in einer Ambivalenz aus Misstrauen gegenüber dem, wie Helmut Böttiger gesagt hat, dem Besitzdenken, gegenüber der Verführung und einem erneuten, auch poetischen, sich dem Zauber hingeben. Es ist aufgespannt zwischen den Zeitadverbien, damals noch, immer noch. Übrigens blieb für Rilke Weihnachten das höchste Fest, das geheimnisvollste Fest des Jahres.
Rainer Maria Rilke ist uns ja noch ein Begriff. Er wird weiterhin gelesen, er wird rezipiert, es wird über ihn nachgedacht, geforscht. Ganz anders liegt die Sache bei Weihnacht im Walde, dem zweiten Stück dieses Nachmittags, das wir uns anhören, ohne den Autor direkt zu verraten. Bitte sehr.
Weiß ich, was in meinem Schlund Wurzel in der Erde rührt den ungefügten Bund, dass es regsam werde? Meine Fasern flicht ein Strauch ungezähmt im Walde. Wird mir Herr der alte Gauch, Kuckuck, dass es schalte? Eine Träne fällt sie nicht, Perle unter allen, tiefer, wie sie steigt ins Licht, steigt und kann nicht fallen. Doch der ungezähmte Gurt orgelt überm Herzen. Zu des Kindleins Frohgeburt harzt der Wald wie Kerzen.
Zu des Kindleins Frohgeburt harzt der Wald wie Kerzen. Das sind ganz andere Töne. Sie kommen vom heute nahezu vergessenen Konrad Weiß. Wer war dieser bereits 1940 in München gestorbene Dichter aus dem Umfeld des politischen Katholizismus?
Ja, das ist ein Mann aus dem 19. Jahrhundert und man hört es auch gleich an der Sprache, dass er sehr stark vom Expressionismus beeinflusst ist. Aber das in Verbindung mit einem starken katholischen Glauben und diese Verbindung macht ihn aus. Er gehörte politisch eindeutig zur Rechten, schwärmte von altdeutscher Kunst und von deutscher Weltanschauung. Und es gibt da aber auch ein Pathos des Glaubens, das mit expressionistischen Wortbildungen einhergeht. Das macht diesen merkwürdigen Charakter auch dieses Gedichts aus, das heute sehr entlegen scheint, also so Begriffsbildungen wie da harzt der Wald wie Kerzen und es wird über dem Herzen georgelt. Also dieses Pathos ist schon sehr zeitverhaftet und sagt etwas über den geistigen Raum aus, in dem Konrad Weiß sich bewegt und der durchaus etwas Zwiespältiges hat in der heutigen Lesart.
Und trotz dieses Pathos wurde das Gedicht 1964 als moderne Weihnachtslyrik vorgestellt. Maren Jäger, was fangen wir mit diesen Versen an? Und gibt es überhaupt noch Anknüpfungen heutiger Zeit an diese Gestimmtheit?
Also ich muss gestehen, dass ich mit Weihnacht im Wald als dem einzigen Gedicht in der Hasselblatt-Auswahl wirklich gar nichts anfangen kann, dass das Gedicht aus dem Band Das Herz des Wortes von 29 auf mich wirklich unfassbar dated und fast unfreiwillig komisch wirkt. Okay, diese Form, die auftaktlose Vagantenzeile ist sehr, sehr verbreitet im 19. Jahrhundert, auch schon im 18. geht bis auf die Carmina Burana zurück, dieses Jamda-Damda-Damda-Dam, Jamda-Damda-Damda. Aber dann diese merkwürdigen, ja, das spätexpressionistische Pathos, Helmut Böttiger hat's gesagt, und die Nomen Wurzel, Erde, gepaart in Reimen wie Schlund, Bund, Strauch, Gauch. Da bin ich raus. Tut mir leid. Rudolf Borchert hat Weiß schon 26 einen verkannten Dichter genannt und ich bin versucht, ihn ganz unphilologisch einen zu Recht Vergessenen zu nennen. Ein Rettungsversuch von Botho Strauß von 2003 und er ist kürzlich einer von Matthias Kniep und Nadja Küchenmeister ganz anders. Das hat alles bei mir nichts gefruchtet.
Ja, Botho Strauß hat vor 21 Jahren in der Wochenzeitung Die Zeit gesagt, absurd wäre es, sich ein erweitertes Lesepublikum für Konrad Weiß zu wünschen, einem solch irratischen Brocken der Literatur wird stets auch nur der aus allgemeiner Leserschaft Abgeirrte begegnen. Hier zählt allein die Qualität der Verbindung, die dieser mit dem Autor eingeht. Ganz anders ist der Ton in der Hirtenstrophe Peter Ruchels, der ja auch weiterhin präsent ist, schon allein, weil er einer der wichtigsten Lyrikpreise nach ihm benannt ist. Wir hören Ruchels Gedicht in der Lesefassung von 1964.
Wir gingen nachts gen Bethlehem und suchten über Feld den schiefen Stall aus Stroh und Lehm, von Hunden fern umbellt, und drängten auf die morsche Schwell und sahen an das Kind. Der Schnee trieb durch die Luke hell und draußen Eis und Wind. Ein Ochs nur blies die Krippe warm, der nah der Mutter stand. Wie war ihr Kleid, ihr Kopftuch arm, wie mager ihre Hand. Ein Esel hielt sein Maul ins Heufraß, Dorn und Distel sacht. Er rupfte weich die Krippenstreu. O bitterkalte Nacht! Wir hatten nichts als unseren Stock, kein Schaf, kein Eigenland. Geflickt und faserig war der Rock, nachts keine warme Wand. Wir standen scheu und stummen Munds. Die Hirtenkind sind hier. Und beteten und wünschten uns Gerät und Pflug und Stier. Und standen lang und schluckten Zorn, weil uns das Kind nicht sah. Griff nicht das Kind dem Ochs ans Horn und lag dem Esel nah? Es brannte ab, der Span aus Kien. Das Kind schrie und schlief ein. Wir rührten uns, Feld einzuziehen. Wie waren wir allein? Dass diese Welt nun besser wird, so sprach der Mann der Frau, für Zimmermann und Knecht und Hirt, das wisse er genau. Ungläubig hörten wir es, doch gern. Viel Jammer trug die Welt. Es schneite stark, und ohne Stern ging es durch Busch und Feld. Gras, Vogel, Lamm und Netz und Hecht, Gott gab es uns zu lehen. Die Erde aufgeteilt gerecht. Wir hätten's gern gesehen.
Peter Hochul mit der Hirtenstrophe. Das ist schon lakonisch. Das ist ganz anders als der zuvor gehörte Konrad Weiß. Doch was genau ist anders, wenn wir versuchen, es zu beschreiben mit literaturkritischen Begriffen, Helmut Böttiger?
Ja, das ist tatsächlich geradezu ein Gegenentwurf zu Konrad Weiß. Und diese vermeintliche Einfachheit dieser Huchschen Verse erklärt sich unter anderem auch daraus, dass in seiner Zeit eben diese Gedichte, wie sie Konrad Weiß geschrieben hat, eher dominant waren, also mit so einem pathosgeladenen Tremolo, das bis zu einem gewissen elitären Zugriff reicht, auf den auch Brutto Strauß noch kam. Peter Huchel, das ist ein auffällig nüchterner Ton, ohne Pathos, ohne sprachliches Ornament, mit scheinbar einfachen Reimen. Und da steckt etwas dahinter, was dann auch im Laufe des Gedichts immer klarer wird. Also eine Anlehnung an die Brechtsche Auffassung von Lyrik. Es sprechen die Hirten in diesem Weihnachtsgedicht, das heißt die Unterschicht. Und das Panorama taucht zwar auf, Ochs, Esel, Krippe, Kind. Und wenn der Mann der Frau sagt, dass die Welt nun besser wird, das ist so der Anlass, um diese soziale Komponente von Huchel noch weiter zu verstärken. Die Weihnachtsgeschichte wird sozial gelesen als Aufforderung zum Handeln. Es geht darum, Ungerechtigkeiten zu beseitigen. Und dieser Schluss, die Erde aufgeteilt gerecht, wir hätten es gern gesehen, das fasst diesen Zugang zur Weihnachtsgeschichte zusammen. Und das ist in dieser Zeit in der deutschen Sprache schon eine Außenseiterposition.
Würden Sie dem zustimmen, Marienjäger?
Ja, absolut. Dieses kollektive Hirten-Wir, das hier spricht in der Form der Chevy Chase-Strophe, das gibt diesem Gedicht eine sozialkritische Perspektive, wie sie, Helmut Böttiger hat's gesagt, wie sie auch die Weihnachtsgedichte von Bert Brecht haben. Und viele Gedichte von diesem frühen Huchel, das ist erstmals erschienen 1948 im ersten Gedichtband, Gedichte hieß der ganz schlicht, Aufbau Verlag, zeigen eben diese große Sympathie fürs Landproletariat. Also wir haben kein warmes, leuchtendes Krippenszenario, das sich den Hirten und mit ihnen uns darbietet. Das ist ein schiefer Stall, kalt, er ist ärmlich, kein Stern, die Welt ist voll Jammer und totale Gottesferne. Das Kind sieht die Hirten nicht.
Trotz der Gottesferne weihnachtet es weiter mit Gedichten zur Heiligen Nacht. Rainer Maria Rilke hörten wir bereits, Konrad Weiß und Peter Huchel. Es sollen noch zwei weitere folgen. Seltsamerweise war 1964 in der Deutschlandfunksendung nur eine einzige Frau vertreten, Christine Lavand. Das verwundert schon, Helmut Böttiger, oder?
Ja, ich habe mir das überlegt. Also es wäre damals auf jeden Fall auch Marie-Louise Kaschnitz in Frage gekommen. Aber es ist schon klar, dass eine selbstständige, unabhängige, freie Schriftstellerin damals gesellschaftlich noch nicht vorgesehen war. Da gibt es einige Ausnahmen. Christine Lavand ist eine große Ausnahme. Immerhin hat der Redakteur damals auf Gertrud von Lefort verzichtet, die damals eine sehr einflussreiche katholische Schriftstellerin und sehr reaktionär war. Also da merkt man schon auch einen bewussten Zug. In der Gedichtauswahl.
Helmut Böttiger hat die sozialgeschichtliche Lage schon benannt und einige Namen genannt, die in Frage gekommen wären. Und ich finde aber eigentlich für 1964 und in Anbetracht der genannten Umstände ist das schon eine ganz okaye Quote. Außerdem hat Lavand bei Hasselblatt ja das letzte Wort. Also sie ist, würde ich sagen, durchaus der Höhepunkt der Choreografie oder auch der Dramaturgie seiner Sendung, mit der sich dann aber auch der Kreis wieder zum Beginn schließt, weil für Lavand eine aufgedrängte Rilke-Lektüre das zentrale poetische Initiationserlebnis gewesen sein soll. Und ihr Gedicht aus dem Band Die Bettlerschale 1956 ist ja auch das jüngste in der Fünferkette entstanden zwischen 1950 und 55.
Wir ziehen sie jetzt mal vor. Sie soll trotzdem unser Höhepunkt bleiben. Christine Lavand, aus schwarzer Kohle stieg ein Stern. Bitte sehr.
Aus schwarzer Kohle stieg ein Stern und sprach die Hirten in mir an. Habt ihr den Mantel umgetan? Steht auf und speit den Betelkern aus eurem Munde aus. Uns steht kein Kind im Stall bevor, kein Engel und kein Spruch. Knüpft euren Mut ins Wandertuch und kommt mit mir zum Wüstentor vorbei am Zöllnerhaus. Verkohlt begriff ich, was ich soll, als Stern bin ich ganz dumm. Der mit der Flöte macht mich toll. Wir gehen im Kreis herum. Als ich aus eurer Asche stieg, war mir noch vieles klar von dem, was unsere Hoffnung war und was ich euch verschwieg. Hat einer eine Betelnuss? Ich weiß nicht, wer ich bin. Ein Wunder lag mir wohl im Sinn und dass ich's wirken muss. Vielleicht ist diese Flöte dort doch auch für etwas gut. Ein Kind versteht ja doch kein Wort und braucht noch keinen Mut. Das mit der Wüste war ein Trug. Bläst eure Asche wieder an. Der, der den Mantel um mich schlug, hat alles schon getan. So wie wir jetzt beisammen sind, ist alles schon geschehen. Ich war ein Stern und bin ein Kind. Ihr müsst das nicht verstehen.
Christine Lavand, aus schwarzer Kohle stieg ein Stern. Was ist das für ein Christentum, das uns hier wiederum vorgestellt wird, Helmut Böttiger?
Ja, das ist auf jeden Fall ein Christentum, das nicht in einem festen, von vornherein selbstverständlichen, tiefen Glauben wurzelt. Und auch Weihnachten ist hier nur ein Anlass, es wird gar nicht genannt. Im Zentrum steht so ein Selbstgefühl, das in so Formen sich zeigt wie ich weiß nicht, wer ich bin oder wir gehen im Kreis herum. Das ist also eine tiefe existenzielle Verunsicherung und die wird aufgefangen durch etwas, was tatsächlich wieder an Rilke erinnert. Das ist nämlich ein anderer Raum, ein anderer Bereich, der sich aber gleichzeitig entzieht. Es ist sehr interessant, dass die Betelnuss da eine gewisse Rolle spielt. Diese Betelnuss kommt zweimal vor. Man kann auf der Ebene der Lexis sagen, Bethlehem und Betelnuss, da ist eine reine sprachliche Assonanz. Aber diese Betelnuss ist auch so ein Widerspruch in sich. Am Anfang werden die Hirten angerufen, die eben einen Betelkern kauen. Und es geht an die Aufforderung an die Hirten, spuckt ihn aus. Aber gegen Ende des Gedichts sagt dann das lyrische Ich, hat einer eine Betelnuss, ich weiß nicht, wer ich bin. Also das ist ein Schwanken zwischen der Sehnsucht nach dem Großen, nach dem, was Rilke Rainer Raum genannt hat, und dem Selbstzweifel, wo man eigentlich ist, ist aber durchdrungen davon, von der Sehnsucht nach etwas. Christine Lavand war ja eine in ihrer Weise sehr gebrochene, gläubige, und die Lyrik für sie setzte sich im Grunde an die Stelle dessen, was vorher der reine Glauben war.
Aus schwarzer Kohle stieg ein Stern. Dieses Gedicht Christine Lavands scheint mir das einzige wirklich moderne, gleich auch spröde, ja geradezu verschlossene Gedicht zu sein in unserer Reihe. Sehen Sie das auch so, Marienjäger?
Ja, absolut. Es ist in seiner irrlichternden Metaphorik ein tolles Gedicht, auch mit dieser Ambivalenz zwischen Betelnuss und, naja, also einer Droge, die gekaut wird, die ausgespuckt wird und dann aber wieder erbeten wird. Betel heißt ja auch das Haus Gottes. Aber auch wie die Motive der Weihnachtsgeschichte hier in das Ich verlagert werden, sprach die Hirten in mir an, wie das Innere des Ich zur Bühne für das christliche, aber auch mystische, esoterische Bildertheater von Christine Lawand wird. Lawands Gedichte seien Lästergebete, so lautete mal das berühmte Wort von Ludwig von Ficker. Und im Gegensatz zu Huche gibt's hier nicht mal mehr einen Stall, aber es gibt einen Stern und es gibt einen, der den Mantel um das Ich schlug und alles schon getan hat. Vielleicht ist es aber auch Hasselblatt-Strategie der Lyrikvermittlung, vor den Gedichtlesungen zu warnen, als spröde verschlossen, als verschlüsselt, um den Hörerinnen und Hörern ein gutes Gefühl zu geben, wenn sie doch was verstehen. Also wie Lawands Gedicht, was ja selbst im Schlussvers einräumt, ihr müsst das nicht verstehen. Die anderen Gedichte sind verglichen damit glasklar und ganz besonders, wie Hasselblatt es beschreibt, Zuckmeyers pralles, kräftiges Weihnachtslied.
Wir werden mit diesem Weihnachtslied von Karl Zuckmeyer unsere Lyriksendung zur Weihnacht beschließen. Wir hören wieder die Lesefassung von 1964. Bitte sehr.
Frost, klirre Glas, Eisblumen blühen, raureif im welken Gras sprüht feurig grün. Fuchs, Has und Reh hüllt warm das Winterfell, bald fällt ein Schnee und macht die Nächte hell. Wiesel wird Hermelin, Dompfaff ans Fenster pickt. Herr, mach auch ihn warm wie von Woll umstrickt. Laut unser Weihnachtswunsch beim roten Toddyglas, schenk jedem Bettler Punsch und jedem Vogel Fraß. Viel Brüder schweifen weit in deiner Nacht verirrt. Schaff uns die Zeit, wo jedem Heimat wird. Schick uns die Not, eh unser Herz erschlafft. Gib täglich Brot jedem, der sich's erschafft. Schür uns die Freud. Hell brennt die Sonn ins Feld. All sind wir reiche Leut, auch ohne Geld. Hilf, dass der rechte Mann die rechte Frau sich findt und segne beiden dann ein Krippenkind.
Das Weihnachtslied von Karl Zuckmeyer. Aus welcher Haltung ist dieses Stück entworfen, Helmut Böttiger?
Ja, das ist ein sehr redliches, moralisches Weihnachtsgefühl. Und eigentlich ist Zuckmeyer ja als Dramatiker bekannt. Der Hauptmann von Köpenick, als Lyriker spielt er kaum eine Rolle. Und das merkt man diesem Gedicht auch an. Also Huchel benutzt auch eine einfache Sprache, aber bei Huchel ist es viel raffinierter. Hier ist es wirklich sehr schlicht mit dem Wunsch, die Welt soll besser werden. Schenk jedem Bettler Punsch und jedem Vogel Fraß. Also es ist eine Form von Schicksalergebenheit. Alt sind wir reiche Leute, auch ohne Geld. Es fehlt dieser soziale Charakter, der bei Huchel da ist. Die beiden kann man da durchaus vergleichen. Diese Ergebenheit ist vielleicht etwas, was bei Zuckmeyer auch mit einem damals verbreiteten christlichen Glauben, mit der christlichen Haltung zusammengeht.
In der Deutschlandfunksendung von 1964, wir sprachen darüber, bildete Christine Lawand den Abschluss. Wir hingegen enden mit Karl Zuckmeyer, Maren Jäger. Gibt es diese weihnachtliche Stimmung überhaupt noch in der Lyrik unserer Tage?
Tja, also so eine ungebrochene Weihnachtsfreude scheint man heute wahrscheinlich eher der christlichen Liedtradition oder der Popmusik oder der Laiendichtung zu überlassen. Vielleicht aus einem ähnlichen Misstrauen wie das Ich in Rilkes Vor Weihnachten 1914. Aber diese überbordende Weihnachtslust und die panvitalistische Lebensbeschwörung beim rheinhessischen Wuchtkerl Zuckmeyer wird ja auch bei ihm selber noch sehr erschüttert. Und was einen in diesem Gedicht so anrührt, das gibt's in Zuckmeyers Werk später ja auch nicht mehr so ungebrochen. Kann es nicht mehr geben nach der Erfahrung von Exil, Krieg und Holocaust.
Das sagt Maren Jäger abschließend zu Karl Zuckmeyer, der unsere Sendung beschließt, die möglich gemacht wurde durch ihren Vorläufer im Dezember des Jahres 1964 und durch ihren Moderator Dieter Hasselblatt, dem wir die Zusammenstellung des hier gebotenen Reigens zu verdanken haben. Und so beschließen wir den festlich gestimmten Büchermarkt mit wachem Blick auf die letzte Woche dieses Jahres, wo es auch weiterhin Literatur geben wird, wie morgen bereits um 16.05 Uhr mit dem Deutschlandfunk Büchermarkt. Am Mikrofon verabschieden sich von Ihnen
Maren Jäger,
Helmut Böttiger
und Jan Dries.